Es war einmal ein Kaiser. Und das war ein unglaublicher Gückel. Ein unglaublicher, eitler Gückel. Er hat sehr viel Geld ausgegeben für seine Kleider. Und er war wahnsinnig stolz darauf, dass er in seinem Reich der schönste Mann war. Eines Tages sind zwei Betrüger in die Stadt gekommen. Und als sie von dieser Schwäche vom Kaiser gehört haben, haben sie beschlossen, dass sie sich gerne mit ihm einen Spass treiben und erst noch gut dabei verdienen. Und so sind sie zum Kaiser gekommen und haben sich als Weber ausgegeben und haben ihm erzählt, dass sie einen äußerst exklusiven Stoff hätten erfunden. Es sei nämlich so, wenn man die Kleider aus diesem Stoff anhängt, dann würden alle die, die ihres Amtes nicht würdig sind, also die zu wenig gut sind für das, was sie machen, und die, die dumm sind, die würden die Kleider gar nicht sehen. Und er, als Kaiser, könnte dann in seinem Reich gerade schauen, wer alles wirklich feig ist für sein Amt und wer wirklich gescheit und nicht dumm ist, wenn er die Kleider anlegt. Und das hat ihm natürlich eingeleuchtet. Er war begeistert gewesen. Und er hat diesen beiden viel Geld gegeben, für dass sie ihm Kleider aus diesem besonderen Stoff würden weben. Und die beiden haben sich an die Arbeit gemacht. Das heisst, sie haben da, als würden sie sich an die Arbeit machen. Zwischendurch hat der Kaiser, weil er gleich ein bisschen misstrauisch war, seinen ältesten und verdientesten Minister vorbeigeschickt, er soll doch mal schauen, wie die Kleider werden. Und der alte Mann, der verdiente Minister, ist schauen und hat sich die Kleider zeigen von diesen Weber. Natürlich hat er nichts gesehen. Und er ist geklüpft und hat gedacht, bin ich für mein Amt gar nicht gut genug, bin ich echt vielleicht dumm? Und er hat beschlossen, dass er von dem nichts sagt. Und er ist zum Kaiser gegangen und hat ihm von diesen Kleidern vorgeschwärmt. Und das Volk hat gehört, was der Kaiser für neue Kleider überkommt. Und sie waren auch gespannt, dort zu schauen. Aber sie waren auch ein bisschen ängstlich. Weil, was wäre denn, wenn sie die Kleider nicht sehen könnten? Und endlich ist der Tag, der grosse Tag der Anprobe gekommen. Betrüger haben den Kaiser eingekleidet mit diesen unsichtbaren Kleidern und er ist heftig erschrocken. Er hat nämlich die Kleider auch nicht gesehen. Er hat sich ganz nackt gesehen. Das würde ja heissen, dass er als Kaiser gar nicht würdig ist für sein Amt und dass er vielleicht dumm wäre. Und so hat er sich die Nüdel anmerken und auch sein ganzer Hofstab, der dabei war, hat sich Nüdel anmerken. Schliesslich ist er durch die Stadt gezogen. Und seine jungen Damen sollen seine Kleider bewundern. Alle waren peinlich berührt, weil sie den Kaiser nackt haben gesehen. Aber keiner wollte sich etwas anmerken, weil das könnte ja heissen, dass sie vielleicht dumm wären oder dass sie für das, was sie machen, gar nicht geschickt genug wären. In den Umzug hinein hört man plötzlich eine helle, fröhliche, laute Stimme von einem Bub rufen plötzlich. Aber der ist ja nackt! Und endlich hat sich die Spannung gelöst. Und alle haben sich geschüttelt vor Lachen. Und der Kaiser hat sich so schnell wie möglich in Sicherheit gebracht. Und wenn er nicht gestorben ist, dann hat er vielleicht etwas aus dieser ganzen Geschichte gelernt. Das Märchen, das ist zwar lustig, aber es hat auch einen tieferen Sinn. Und es transportiert eine Wahrheit. Es bringt etwas auf den Punkt, wie sehr wir Menschen dafür anfällig sind, einfach uns selber zu täuschen. Und noch weiter, dass es viele Mitmenschen gibt, die uns gern in dieser Selbsttäuschung noch unterstützen, statt uns die Wahrheit zu sagen. In unserer Themenreihe haben wir uns vorgenommen, Jesus, wie er hier auf der Erde hat gelebt, ganz genau zu beobachten. Gut herzuschauen, dass wir als Nachfolger von ihm etwas lernen können. So in dieser
Gemeindekultur, wo wir unsere Wurzeln haben, der Wiedlisbacher, wo wir Thuner. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so ein bisschen, wenn wir die Evangelien lesen, haben wir das Gefühl, so die paar letzten Kapitel sind wichtig. Dort, wo Jesus gestorben ist und wo er auferstanden ist. Und mit den anderen, naja, das sind nette Geschichten. Und auch Jesus hat das noch so gut gemacht und vielleicht können wir noch etwas von ihm lernen. Aber ich bin überzeugt, die Evangelien sind vom ersten bis zum letzten Kapitel gleich wichtig. Weil das, was Jesus hat vorgelebt auf dieser Erde, zeigt uns, wie sein zukünftiger Reich mal wird funktionieren und welche Werte das dort werden wichtig sein. Und es ruft und fordert uns aus, als seine Nachfolger schon jetzt nach diesen Werten und nach diesen Prinzipien von Gottes zukünftigem Reich zu leben. Und darum ist es wichtig, dass wir genau heranschauen. Es gibt uns wichtige Anhaltspunkte und das machen wir jetzt. Heute entdecken wir an Jesus eine Seite, wo uns glaubt, das Märchen, das ich am Anfang habe erzählt, noch gute Dienste wird leisten, für das wir noch so ein bisschen besser verstehen können, wie uns Jesus und die Art, wie er hat gelebt, heute herausfordert. Der Lukas erzählt uns in seinem Evangelium im Kapitel 11 folgende Geschichte. Jesus sprach noch mit seinen Zuhörern, als er von einem Pharisäer zum Essen eingeladen wurde. Er ging mit und nahm am Tisch Platz. Entrüstet bemerkte der Gastgeber, dass sich Jesus vor dem Essen nicht die Hände gewaschen hatte, wie es bei den Juden vorgeschrieben war. Da sagte Jesus, der Herr, zu ihm: Das passt zu euch, ihr Pharisäer. Ihr wascht eure Becher und Schüssel von außen ab, aber ihr seid in eurem Innern voller Gier und Bosheit. Wie dumm ihr doch seid. Und wenn wir nachher ein bisschen weiterlesen, dann kommt noch eine ganze Stempelte von Vorhaltungen, die Jesus diesen versammelten Pharisäern und Schriftgelehrten macht. Er nennt sie Dummköpfe. Nicht gerade nett. So. Und jetzt müssen wir mal die Szene dort am Tisch uns ein bisschen genauer vorstellen. Schon nur, wer dort hockt. Stell dir vor, Jesus war immer mit den Leuten in Beziehung. Auch mit denen, die er etwa gestritten hat, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, mit der geistlichen Elite der Juden. Die haben ihn trotzdem immer wieder eingeladen und ihn mit sich mit dem auseinandergesetzt. Und jetzt wird er dort eingeladen und am Tisch hockt eben die ganze geistliche Elite von diesem Land. Die, die etwas zu sagen hatten im Tempel. Die Verbindungen hatten zum jüdischen König. Und der jüdische König hat wieder zu der Besatzungsmacht Verbindungen gehabt, zu den Römern. Jesus war dann nicht einfach bei irgendjemandem eingeladen gewesen, sondern bei den einflussreichsten Leuten von diesem Land. Und dann verhaltet er sich so. Stellt euch das mal vor. Da wird einer eingeladen bei den einflussreichsten Leuten und er ist nicht etwa geschmeichelt, dass er dort darf hocken. Er gibt noch den Saum durch, oder? Was bildet sich denn Jesus ein? Wer er sei? Und wieso macht er das? Könnt ihr euch mal vorstellen, die haben nicht unbedingt Freude gehabt, wenn er so mit ihnen redet. Oder? Und Jesus erlaubt sich sowieso immer wieder Sachen, die undenkbar waren, dass er seine Hände nicht gewaschen hat. Ist nicht wie bei uns, dass man sich die Hände wäscht, für dass man eine saubere Hände hat. Das war ein Gebot von der Religion. Es war ein Reinheitsgebot, wo die Juden strikt eingehalten, dass sie ihre Hände gewaschen, bevor sie an den Tisch gegangen sind. Es war undenkbar, das nicht zu machen. Es war vor allem undenkbar für jemanden, der wie Jesus als Rabbi durchs Land gezogen ist. Undenkbar, dass jemand das nicht macht. Und Jesus kommt rein in diesen Raum, geht her an den Platz, und alle sehen, er wäscht die Hände nicht. Unglaublich, was bildet sich da ein? Wieso setzt er sich über die Vorschriften hinweg? Er sagt, er sei einer, der sogar andere lehrt, wie man Gott nachfolgt. Und er setzt sich über die Vorschriften, die doch Gott ehren soll, einfach hinweg. Was ist mit dem Jesus? Und ihr könnt euch mal vorstellen, seine Nachfolger, seine Jünger sind dort auch dabei gewesen. Und versetzt euch mal in die Haut von denen. Da gehen sie mit ihrem Meister dort hin und nachher verhalten sich der so. Ich kann mir vorstellen, die sind, am liebsten wären sie Boden aber verschlafen. Die haben genau gewusst, dass das jetzt wieder Krach gibt. Und seine Jünger haben das mehr als nur einmal erlebt, oder? Das ist nicht die einzige Geschichte. Auch Gott hat sich Jesus durch so solche Machenschaften, hat er sich den Zorn von den Führenden vom Land eingezogen. Und ich kann mir vorstellen, dass seine Jünger haben, oh Jesus, nein, nicht schon wieder. Halt mal ein bisschen dein Maul, so. Nein, nicht wieder. So. Aber er hat es gleich gemacht. Was sich der Jesus alles traut. Offenbar ist es ihm völlig egal, ob er noch einmal eingeladen wird. Ist das nicht unglaublich taktlos und unhöflich, wie er sich in dieser Situation verhaltet? Wieso macht Jesus das? Wieso macht er das? Für das besser zu verstehen, müssen wir, glaube ich, im Auge behalten, wer Gott ist, wer Jesus sein Sohn ist und es ihn zu tiefst charakterisiert und auszeichnet. Gott, Jesus, ist die Liebe in Person. Gott ist nicht einfach nur Liebe, sondern Gott ist der Erfinder von Liebe. Und ich stelle das jetzt einfach mal als Behauptung in den Raum. Alles, was Gott, alles, was Jesus macht, wird von Liebe bestimmt und hat seinen Ursprung in der Liebe. Kann es sein? Kann das wirklich sein, dass Liebe so unhöflich und so taktlos ist? Ist das Liebe, wenn jemand so verstörend ehrlich ist? Ich glaube, jetzt müssen wir zurückgehen zu unserem Märli, zu unserer Kaisergeschichte. Was würdet ihr sagen? Ist das liebevoll von diesem alten Minister, von seinem Hofstab, von den Leuten im Volk, dass sie ihren Kaiser einfach so in die Offside laufen lassen? Stellt euch mal vor, ihr seid an einer wirklich lebensbedrohlichen Krankheit erkrankt und ihr geht zu eurem Arzt, der dir vertraut. Aber der hat einfach gerade keine Lust, an diesem Tag jemandem eine schlimme Nachricht zu überbringen. Er hat keine Nerven, für das auszuhalten, wie ihr würdet reagieren. Und darum tut er mich einfach beruhigen und sagt euch, euch geht es bestens, ihr sollt wieder nur nach Hause gehen und ganz beruhigt sein. Was würdet ihr von so einem Arzt halten? Manchmal ist ungeschminkt, die Wahrheit zu sagen, zwar unglaublich hart, aber auch unglaublich wichtig. Und es ist vielleicht in so einem Moment das absolut liebevollste, wo man in diesem Moment machen kann. Und hier in dieser Geschichte macht das Jesus. Er hat so eine Rolle wie der Bub in der Kaisergeschichte. Endlich sagt einer, was wirklich Sache ist und löst damit auch eine Verkrampfung, für das sich etwas ändern kann. Versteht ihr das? Wir beobachten hier die Liebe in Aktion. Jesus ist nicht einfach ein taktloser Rüppel oder ein Krawallbruder, der Spass hat, wenn eine Situation so richtig eskaliert. Nein. Er geht so mutig und so zielgerichtet vor, weil ihm das Ergehen von den Menschen wichtiger ist, als das, was die Menschen über ihn denken oder was sie von ihm halten. Und es ist immer wichtiger als die Konsequenzen, die das für ihn haben könnte. Was Jesus hier macht, würde man vielleicht in der Psychologie als Intervention beschreiben. Er probiert in einer Situation oder an einer Situation angepasst, eine Massnahme zu greifen, für jemanden in die Realität zurückzuholen. Das heisst Intervention. Und wenn man genauer hinschaut, dann sind die 3 Jahre vom öffentlichen Wirken von Jesus eigentlich eine einzige lange Intervention. Jesus hat nicht das Ziel gehabt, irgendwann mal als netter Wanderprediger aufzufallen und so anerkannt zu sein. Es ist ihm auch nicht darum gegangen, eine fromme Karriere zu machen. Nein, er hat die Menschen, er hat sein Volk retten. Das war sein Auftrag. Und darum ist er Mensch geworden. Und darum hat er auch die Selbsttäuschung von diesen Menschen, die ihm sie begegnet, müssen angehen, wollen angehen, weil ihm die Menschen so wichtig sind, weil er ist gekommen, für sie zu retten, für zu heilen, für wieder herzustellen und nicht für ihn einfach nach dem Mut zu reden. Und die Pharisäer, ich nehme an, das habt ihr in dieser Themenreihe schon ein paar Mal davon gehört, das waren Menschen, die ganz viele von ihnen, das tiefste Innerste, wirklich Menschen waren, die nichts anderes wollten, als Gott zu lieben, auch mit ihrem Tun. Die Gott respektiert und wollen, dass ihr das ganze Leben einfach Gott dient. Aber in diesem Ganzen sind sie in eine riesengroße Selbsttäuschung hineingekommen. Sie haben gemeint, dass man sich Gottes Liebe kann mit richtigem Verhalten erkaufen kann. In dem, man noch x Regeln und Gesetze dazu tut und probiert aus eigener Kraft, die zu halten. So kann man Gott gefallen, haben sie geglaubt. Aber das ist eine grosse Selbsttäuschung. Und darum ist Jesus ihnen gegenüber so ruppig auftreten. Jesus interveniert hier in dieser Situation passend und gibt ihnen die Chance, dass sie umkehren können. Gegen Ende von meiner Studienzeit habe ich mich ein bisschen übertan. Ich habe irgendwie zu viel Ehrgeiz gehabt, wie ich gerne möchte abschließen mein Studium und habe mich einfach übertan. Und ich bin gegen Ende von meiner Studienzeit, darum würde ich mal sagen, in eine leichte Erschöpfungsdepression reinkommen. Das ist nicht schön. Ich hatte Panikattacken und mir ist es monatelang wirklich nicht gut gegangen. Und ich war so froh, dass ich Menschen um mich hatte, die mir in dieser Zeit beigestanden haben, die mir zugelassen haben, die mir ausgehalten haben. In dieser Zeit, wo es mir nicht gut ist gegangen. Und ich kann mich noch gut erinnern, so nach ein paar Monaten habe ich jemanden, der wirklich mir nach ist gestanden, habe ich wieder gesagt, wie das mir nicht gut geht und wie das schwierig sei und so. Und wisst ihr, was die Person zu mir hat gesagt? Die hat gesagt, jetzt hör mal auf! Jetzt nimm dich mal ein bisschen zusammen, jetzt hast du wirklich dem mal genug gejammert. Und dann ist sie gegangen. Schockierend, nicht? Ich weiss noch, das war baff im ersten Moment. Jemand, der mir so nachsteht, jemand, den ich so gut spüre, sagt nicht, oh, du bist ein Armer. Sondern sagt, jetzt nimm dich mal zusammen. Es ist jetzt genug. Und im Hintergrund merke ich, das war ein entscheidender Moment, dass sich bei mir etwas in die andere Richtung wieder anfangen zu bewegen. Ich habe wie gemerkt, eigentlich hat die Person recht. Jetzt ist so wieder ein Moment auch da, wo es wieder in die andere Richtung gehen kann. Aber wenn ich mir so gefallen oder habe anfangen gefallen in diesem Jammern, dann wird sich das nicht mehr ändern. Und die Person hat es gespürt und sie hat es riskiert, mir das einfach so zu sagen. Und es war hart im ersten Moment, aber es war heilsam und wichtig für mich, dass die Person das gewagt hat. Was mir an Jesus so fasziniert, ist, wie es ihm gelingt, Strenge und Ehrlichkeit genau zu dosieren. Hier bei den Pharisäern muss er so richtig auf den Busch klopfen, haben wir das Gefühl, für das bei ihnen überhaupt etwas ankommt. Und Jesus ist aufrichtig und direkt. weil er die Liebe in Person ist. Wenn man mit ihm unterwegs ist, und es ist mir wichtig, das heute Morgen zu sagen, wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann kann man darauf zählen, auch heute, dass er auf die bestmögliche Art uns probiert, die Wahrheit zu sagen. Wenn man mit Jesus unterwegs ist, auch heute, kann man darauf zählen, dass er alles gibt, für uns die Wahrheit zu sagen. Weil genauso, wie er sich dann hat verhalten, glaube ich auch, macht er auch das heute noch. Er hat nämlich, auch wenn er nicht mehr so sichtbar da ist wie dann, er hat hier Stellvertreter. Und er lebt in den Menschen, die Jesus nachfolgen. Und der Heilige Geist macht in dem innen genau das Gleiche wie Jesus. Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir Menschen sind, die ganz fein herhören, wenn Gott zu uns redet. Durch den Heiligen Geist. Und wenn es vielleicht auch manchmal so Wahrheiten sind, die uns vielleicht schockieren. Weil sie so verpunkt sind, so fadengrad sind. Und wir manchmal denken, ist das wirklich Gott, der mir einfach so sagt, was wirklich ist mit mir? Ich denke, wir Nachfolger von Jesus haben ein meistens so untrügliches Gefühl für die Momente, wo Gott wirklich redet in unserem Leben. Und es ist wichtig, dass wir dann hören. Auch wenn er vielleicht mal so auftritt, wie Jesus hier bei den Pharisäern. Meine Erfahrung ist allerdings die, wir mögen meistens die Wahrheit nicht so gut verglieden. Und weisen auch gar nicht zu hören. Und darum ignorieren wir sie nachher. Wir wollen Jesus jetzt noch in einer weiteren Situation beobachten und schauen, wie das geht. In Liebe die Wahrheit zu sagen. Eine andere Geschichte ist ein Kapitel früher aufgeschrieben, im Lukas Kapitel 10. Und dort heisst es: Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sage doch, dass sie mir helfen soll. Da ist Jesus wieder in eine schwierige Situation hineingeraten. Das sind die zwei Schwestern, die ganz unterschiedlich sind und sich ganz unterschiedlich verhalten. Und jetzt probiert die eine Jesus in die Spannung, die da in der Luft liegt, einfach hineinzuziehen, auf ihre Seite zu ziehen, ihn zu brauchen als Sprachrohr für ihre Schwester, die doch endlich so soll verhalten, wie sie doch müsste. Und Jesus ist geschickt genug, dass er sich dort nicht in die Geschichte hineinziehen lässt. Aber wie verhaltet er sich? Was macht er? Folgendes sagt er Martha: Doch der Herr antwortete ihr: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Jesus blieb ganz bei der Martha. Und er spricht einfach an, was er jetzt gerade erlebt oder was er bei ihr als etwas sieht, was ihr nicht gut tut. Martha war eine, die alles hat gegeben, für sich angepasst zu verhalten. Die alles hat gegeben, für andere zu dienen, für andere da zu sein, wo, ja, so vielleicht ein komischer Mix war aus Demut und Hochmut. Wo über ihre Kräfte ist gegangen, für andere zu dienen, vielleicht nicht unbedingt immer aus dem richtigen Motiv heraus. Und Jesus bleibt bei ihr. Und probiert ihr zu sagen: Schau mal da. In dieser Situation macht es eigentlich deine Schwester genau richtig. Entspann dich doch. Bleib doch auch hier hocken. Lass auch zu. Mit dem Essen kommt es auf jeden Fall gut. Du musst dir keine Sorgen machen. Und er hat so wie diesmal auf eine weniger, wie soll man damit sagen? Auf eine weniger radikalere Art als in der Geschichte vorher, hat er seine Finger auf einen wunden Punkt bei dieser Frau. Und wenn wir dann ein bisschen weiterlesen, die Geschichte, hat es vielleicht Martha in dem Moment, hat sie schon getroffen. Aber sie hat sich etwas sagen. Das ist anders als bei den Pharisäern vorher. Sie weicht nicht aus. Und wir lesen erst, dass Martha zusammen mit ihren zwei anderen Geschwistern zu den engsten Freunden von Jesus geworden ist. Sie hat sich etwas sagen und ich denke, sie hat auch ihr Leben verändert. Was Jesus eben toll macht, ist das, was ich euch hier Haus aufzeichnet. Jesus hat vorgelebt und hat ganz genau gewusst, Wahrheit und Liebe kommen nicht ohne einander aus. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Wenn man nur Wahrheit sagt, ohne Liebe, dann macht das kaputt. Wenn man aber nur probiert, Liebe zu leben, ohne die Wahrheit Raum zu geben, ist es nicht wirklich Liebe. Und so bringt Jesus auf eine anziehende Art und Weise die beiden Sachen wie zusammen. Er hat etwas davon gewusst. Dass es am besten gelingt, wenn man Wahrheit auf dem Vehikel von der Liebe zu den Menschen bringt. Die beiden gehören zusammen. Wahrheit wird mit Liebe zu Menschen transportiert. Und das lebt er uns hier vor. Dass das wichtig ist, dass das zusammengehört. Eins kann ohne das andere nicht existieren. Und es ist wichtig, dass man Wahrheit zu unseren Mitmenschen in unserem Umgang miteinander transportiert. Aber nur im Fahrzeug von der Liebe. Und zwar von echter Liebe. Was wir bei Jesus beobachten können, ist, dass er der Situation anpasst, die Liebe in Wahrheit sagt. Und glaubt mir, das kommt sehr selten vor. Und noch seltener, glaube ich, wird es gut gemacht. Ich behaupte einfach mal, die meisten Menschen gehen durchs Leben, ohne dass ihnen irgendjemand liebevoll und ehrlich auf den Punkt bringt, was ihr Leben stark beeinträchtigt. Jetzt mal ehrlich. Wo bist du schon auf so eine ehrliche Art angesprochen worden, auf etwas, was in deinem Leben nicht gut läuft? Und die andere Seite, wo hast du selber riskiert, jemandem in Liebe die Wahrheit zu sagen? Aus näher auch da. Ich glaube, wir sind viel zu viel fähig, und verhalten uns genauso wie die Leute in der Kaisergeschichte. Früher ist es vorgekommen, dass man im Krieg den Überbringer von schlechten Nachrichten hat umbringen lassen. Man hat eigentlich die schlechten Nachrichten aus dem Krieg gar nicht mehr hören und darum hat man den, der erzählen konnte, dass die Schlacht ist verloren gegangen, viel umgebracht. Es ist bis heute riskant, die Wahrheit zu sagen, weil es kostet etwas. Es kostet Mut. Es kostet Rückgrat, Zeit, Bereitschaft, Emotionen auszuhalten, vielleicht sogar Verlust. Und viele sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Lieber schauen wir über die Sachen weg. Lieber reden wir sie schön. Lieber lassen wir die anderen dann trotzdem in ihrem Dreck stecken. Einfach, weil ihr Wohlergehen uns schliesslich weniger wichtig ist als das von uns. Aber nicht selten zahlen wir später den Preis für das in unseren Beziehungen. Irgendwann mal brodelt es den Dampfkopftopf weiter und irgendwann mal ist es so weit, dass es ihn verjagt. Und nachher betrifft sie es wieder. Aber leider ist es dann ab und zu mal einfach zu spät. Hast du das auch schon erlebt? Sachen, wo du dir reuig bist, dass du sie nicht bei Zeiten hast auf das Tapet gebracht. Ich glaube, das müsste nicht sein. Wie wäre es, wenn es jemanden in deinem Leben gibt, der dich genau kennt und dich trotzdem liebt und bereit ist, dir gegenüber absolut ehrlich zu sein? Ich glaube, wir würden uns viel Geld für Therapeuten sparen, wenn wir mehr solche Freunde hätten. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, einfach für diesen Punkt vielleicht auch mitzunehmen. Ich glaube, wir alle zusammen sind so ein bisschen Nasshorn. Wir haben vor auf unserer Nase so ein Horn. Und wenn wir ein Bild malen, dann ist das Horn immer in unserer Perspektive. Und darum, alle Bilder, die ich malen habe, hat das Horn. Und unsere Welt besteht nicht ohne das Horn. Überall, wo wir her schauen, sehen wir ein Horn. Und irgendwann mal meinen wir, die ganze Welt sei voll von solchen Hörnern. Ja? Es ist unser Blick auf unsere Realität. Und wir verstehen gar nicht, dass das Horn eigentlich nur auf unserer Nase ist. Und dass die ganze Welt rundum nicht einfach voll so Hörner ist. Und wisst ihr, wie so ein Nashorn, so Nashörner wie wir sind, entdecken, wie die Realität wirklich ist? Indem, dass uns jemand darauf aufmerksam macht, dass das Horn auf unserer Nase ist. Ja? Aber wisst ihr, was ich schon gemerkt habe? Wir Menschen, wir denken manchmal so, wir wollen uns vielleicht schon die Wahrheit sagen. Aber wisst ihr, wem das wir fragen? Ohne ein Nasshorn. Hä? Und das bestätigt uns da drinnen, dass die Welt wirklich einfach nur mit diesem Horn besteht. Und ich glaube, es ist unbezahlbar, wenn wir Menschen, wenn wir Freunde in unserem Leben haben, die es wagen, uns die Realität aus einem anderen Blickwinkel zu schildern, damit wir sehen können, wo ist unser Horn und wie sieht die Wirklichkeit wirklich aus. Das ist unglaublich wichtig. Und darum sind manchmal gerade die, die uns eben nicht bestätigen, in dem, wo wir schon immer geglaubt und gedacht haben, gerade die wertvollsten Menschen. Und mein Vorschlag ist der. Such dir doch jemanden, der dich genug liebt, für dass er dir auch die Wahrheit sagt. Und ich kann euch sagen, ich habe mir hier aufgeschrieben, das ist manchmal schwieriger, so jemanden zu finden, als einen Sechser im Lotto zu haben. Und wenn du mit so jemandem beschenkt bist, dann stoss ihn nicht weg. Nur weil dir vielleicht die Wahrheit zuerst nicht so gefällt oder vielleicht sogar wehtut. Weil so ein Mensch ist ein grosses Geschenk im Leben. Und wie ist es mit dir? Möchtest du lernen, mehr auf die Impulse vom Heiligen Geist in deinem Leben zu hören und dich in dieser Sache von ihm zu coachen? Möchtest du mehr wirklich von dem hören, was Gott dir möchte sagen und dich entschliessen, auch gerade anderen Menschen in Liebe die Wahrheit zu sagen, die drinnen zu üben und so ein Segen zu werden für andere. Ich glaube, die beiden Sachen, die stehen heute als Herausforderung vor uns, die wir mitnehmen können als Nachfolger von Jesus. Auf der einen Seite Menschen, die es wagen, die uns so lieben, dass sie uns wagen, die Wahrheit zu sagen, hochzuschätzen. Auf der anderen Seite uns zu entschliessen, selber zu Menschen zu werden, die nicht wie die Leute in der Kaisergeschichte einfach Sachen nicht thematisieren, die eigentlich jedem auffallen, sondern es zu wagen, es zu riskieren, jemandem auch mal zu konfrontieren, weil wir sie lieben und weil uns ihr Ergehen wichtig ist. weil wir nicht wollen, dass sie Schaden davon tragen, sondern dass sie heil sein können und heil werden.